Ja, auch ich grüße euch ganz herzlich, ihr Lieben, zu diesem doch besonderen Gottesdienst, zu dieser besonderen Predigt über unser Kreuz. Für die, die es noch nicht gesehen haben, dort ist das Kreuz. Und dieses Kreuz hat für unfassbar viel Gesprächsstoff gesorgt, eigentlich in den letzten Monaten, eigentlich im letzten halben Jahr und schon darüber hinaus. Bereits bei der Konzeption, wir haben natürlich alles besprochen im Gemeindeforum, im Bauausschuss, im Vorstand, war natürlich die Frage, ist das überhaupt ein richtiges Kreuz? Können wir das so machen? Dann haben wir es beschlossen. Und jetzt, seit es so ist, wie es ist, seit dem 1. Dezember, seit ihr alle wieder hier seid, gehen die Debatten weiter um dieses Kreuz. Und ich habe gesagt, das lohnt sich, darüber mal eine Predigt zu machen. Zunächst mal ist es erstmal wunderbar, dass Menschen wieder über das Kreuz reden. Ich habe es noch nie erlebt, dass so intensiv über das Kreuz gesprochen wird. Und das ist schon ein großer Gewinn. Und ein Gewinn, den auch Herr Kasparek, unser Kirchendesigner, auch erreichen wollte. Dass Menschen über das Kreuz reden. Aber natürlich reicht das nicht. Ja, es reicht nicht als Ziel, ja, so kommen die Leute mal wieder ins Gespräch über das Kreuz. Wir müssen natürlich auch wissen, was bedeutet dieses Kreuz? Warum hat dieses Kreuz auch so, wie es ist, seinen Sinn? Was verbirgt sich dahinter? Was drückt dieses Kreuz inhaltlich aus? Und das, da möchte ich gerne heute in meiner Predigt drei Dinge benennen, die ich in diesem Kreuz sehe, wo ich Charme finde in diesem Kreuz. Aber ihr könnt das natürlich ganz anders sehen. Und ich fände es stark, wenn wir ins Gespräch kommen würden, wenn ihr sagen würdet, ja, ich sehe noch was ganz anderes. Oder Herr Thorsten, ich finde das absurd. Und ich habe schon Wilfried Hans gesagt, mir fallen noch drei Punkte ein. Und in einer weiteren Predigt würde ich diese drei Punkte auch noch entfalten. Aber heute steigen wir erstmal ein. Doch nicht nur dieses unser Kreuz ist ein Thema. Wir haben in der Ökumene mit den anderen Kirchen, Christuskirche, katholische Kirche und evangelische Kirchengemeinde gemerkt, dass in den Kirchen überhaupt das Kreuz ein Thema ist. Ja, und darum werden wir am 19. März in der Christuskirche einen ökumenischen Themenabend machen mit allen Vertretern der Uetersener Kirchen zum Thema, was bedeutet das Kreuz Jesu eigentlich für uns persönlich, für unser Leben, für unseren Glauben? Welche Bedeutung hat das Kreuz überhaupt noch? Ein zentrales Thema. Aber jetzt geht's los. Jetzt schauen wir uns unser Kreuz an. Meine Aspekte, die ich gerne sagen möchte. So, der erste Punkt. Unser Kreuz irritiert und das Kreuz Jesu irritiert auch. Unser Kreuz irritiert, es schafft Verwirrung, es wird nicht erkannt, es hinterlässt Fragen. Was irritiert eigentlich an diesem Kreuz? Zwei Dinge sind mir immer wieder aufgefallen, dass Leute gesagt haben, man erkennt es gar nicht. Es ist so dezent, es ist so subtil. Man kommt hier rein und kein vernünftiger Mensch kommt auf die Idee, dass das ein Kreuz sein könnte. Ja, das ist so unscheinbar, das ist irritierend. Andere sagen, also bei einem richtigen Kreuz haben wir doch eine Symmetrie, das heißt beim Querbalken, ne, das sind doch die beiden Seiten gleich lang. Das ist doch normal bei einem richtigen Kreuz so. Bei uns ist es so, dass der rechte Querbalkenteil ja viel weiter geht. Da gibt es keine Symmetrie. Und da sagen Menschen, das irritiert mich, was soll das? Ja? So kann doch kein richtiges Kreuz sein. Das Kreuz, unser Kreuz, irritiert und verwundert und sagt, wie letzte Woche Werner, das ist irgendwie komisch, das ist merkwürdig. Ja. Und dazu möchte ich sagen, unser Kreuz bildet genau das ab, was am Kreuz Jesu auch ist. Das Kreuz Jesu Christi irritiert die Menschen. Wir haben eben aus der Lesung von Dorothee schon ein Wort des Apostels Paulus gehört. Ich lese nochmal den einen Vers vor. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis, ist ein Skandal. Es erscheint als Dummheit, aber wir, die Glaubenden, wir wissen, es ist eine Kraft Gottes. Schon Paulus hat erfahren, dass die Botschaft, dass diese ersten Christen einen Gekreuzigten verehren, dass das ein Ärgernis ist und dass das kein Mensch versteht. Warum haben die Leute das damals nicht verstanden? Die Römer fanden es absurd, dass die Christen einen Gekreuzigten anbeten, einen gekreuzigten Menschen verehren. Das Kreuz steht für die Römer für Hinrichtung, für Tod, für Schrecken, für kein schönes Sterben, sondern für Verrecken und ja, die Schmach ohne Ende. Und jetzt kommt da eine Gruppe und sagt, bevor wir den Kaiser anbeten, beten wir lieber diesen Gekreuzigten an. Das war absurd. Das war irritierend für die Römer. Und für die Juden war das irritierend, weil das nicht zu ihrem Bild von Gott passte. Das Alte Testament zeigt doch ein anderes Bild von Gott. Und wenn wir jetzt in einer kleineren Gruppe wären, würde ich gerne mal die Frage stellen, wie stellt ihr euch eigentlich Gott vor? Welches Bild habt ihr von Gott? Und da würden vielleicht so Worte kommen wie liebevoll, aber auch allwissend, Gott ist groß, Gott ist herrlich, Gott kann alles, ja? Also in den höchsten Tönen von Gott zu reden, das ist unser Standard, das sind unsere Gottesvorstellungen. Und das Kreuz Jesu Christi macht einen Strich durch unsere Gottesvorstellungen. Das Kreuz Jesu Christi sagt uns nämlich, dort am Kreuz zeigt sich Gott schwach, zeigt sich Gott ohnmächtig. Dort am Kreuz tritt er dem Bösen nicht entgegen, sondern er erträgt das Böse. Dort bringt er seine Gottverlassenheit zum Ausdruck. Das Kreuz Jesu Christi durchkreuzt unsere Vorstellungen von Gott. Darum war das Kreuz damals schon ein Ärgernis, ein Anstoß? Und darum ist das Kreuz Jesu Christi ist immer noch heute genauso. Und es ist auch bei unser Kreuz, stellt eben auch Dinge in Frage. Unser Kreuz will Fragen stellen. Ne? Unser Kreuz stellt die Frage, welche Vorstellungen hast du denn von einem richtigen Kreuz? Ich habe das häufiger schon gehört, ne? Das ist kein richtiges Kreuz. Ja, wie ist denn ein richtiges Kreuz? Und wer legt das fest? Muss es aus Holz sein? Muss es aus Metall sein? Muss es dort hängen oder dort hängen? Wer legt denn fest, was ein richtiges Kreuz ist? Wir alle haben unsere Bilder von einem richtigen Kreuz. Und unser Kreuz stellt diese Bilder in Frage, stellt unsere Vorstellungen in Frage und sagt förmlich, lasst euch doch mal irritieren, kommt doch mal ins Nachdenken, nehmt doch nicht immer nur das, was ihr schon immer gedacht habt über die Welt und über das Kreuz und denkt auch mal über Gott neu nach. Bleibt nicht immer bei dem, was ihr immer schon dachtet, sondern habt mal Mut, darüber hinaus zu denken, andere Gedanken zuzulassen und euch nicht sofort abzugrenzen zwischen dem, was ihr nicht gewohnt seid. Dieses Kreuz irritiert und dieses unseres Kreuz will irritieren und hat damit Anteil am Kreuz Jesu Christi, das genau das auch will, nämlich uns in Frage zu stellen. Und jetzt möchte ich gerne noch diese beiden Dinge noch mal kurz ansprechen, die uns so irritieren, ja? Da sagen Menschen, und ich kann das verstehen, ich komme hier rein, entweder sehe ich kein Kreuz oder es ist so subtil, ja, es ist so schwach, es ist so, ja, es ist nicht stark und klar. Genau. Und so ist auch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Genauso ist er auf den Plan getreten. Jesus ist geboren in einem Stall in Bethlehem als Baby, ja, ein No-Name. Er war Flüchtling. Er war ein Zimmermann, er ist gestorben am Kreuz. Gott offenbart sich bewusst dezent. Gott offenbart sich in die Geschichte hinein subtil. Und das ist auch ein Grund, warum unser Kreuz dezent ist und warum man ein bisschen Zeit braucht, um darin das Kreuz zu entdecken. Und man muss sich mit Jesus beschäftigen, um darin Gott zu entdecken. Das andere ist die Asymmetrie, ja, genau. Pinneberg hat übrigens auch, habe ich gestern erfahren und nochmal zu sehen bekommen, unser Gemeinschaftshaus in Pinneberg hat auch eine Asymmetrie, da geht auch der rechte Querbalken viel weiter als der linke, aber ich glaube nicht, dass das in Anknüpfung ist an die Pinneberger, das ist mehr Zufall, aber ich möchte euch sagen, was ich darin sehe. Man hat in der christlichen Kunst den Gekreuzigten nie nur so verstanden, so hing Jesus hier am Kreuz, ja, beide Arme ausgestreckt, die Nägel nicht in den Handflächen, die Nägel hier. So wurde Jesus gekreuzigt. Aber in der christlichen Kunst wurde dieses Bild immer auch gesehen. Jesus lädt uns ein in seine Arme. Der Gekreuzigte geht uns mit offenen Armen entgegen und sagt, hey, ich habe dich lieb, du bist eingeladen in meine Nähe. Du bist eingeladen in meine Gegenwart. Diese offenen Arme des Gekreuzigten haben immer auch diesen bergenden Charakter. Und wenn wir hier einen langen Querbalken haben, dann bedeutet das, diese Arme, dieser lange Querbalken, diese Arme kennen keine Grenzen. Dieser Querbalken geht bis zum Ende. Er hört nicht irgendwann auf. Man kann nicht sagen, jetzt ist das Kreuz zu Ende, sondern die bergenden Arme Gottes gehen weiter, immer weiter bis zum Ende und bergen euch alle. Wir können hier nicht sagen, das, was wir tun, steht nicht unter dem Kreuz. Ja, wenn du so ein begrenztes Kreuz hast, dann sagst du, ja, hier bin ich jetzt unter dem Kreuz, da nicht mehr. Auf der Bühne, hier sind wir immer unter dem Kreuz, weil der Querbalken weitergeht. Der Querbalken steht dafür, dass Gottes bergende Liebe für euch weitergeht und kein Ende hat. Und ich finde das einen großartigen Ausdruck, diese Länge des Querbalkens. So, das war der erste Punkt. Die anderen werden kürzer, keine Sorge. Aber die Irritation des Kreuzes hat Anteil an der Irritation des echten Kreuzes. Gehen wir zum zweiten Punkt. Unser Kreuz ist Teil der Struktur unseres Hauses und nicht nur ein religiöses Schmuckstück. Ich möchte die Frage stellen, was macht eigentlich eine christliche Gemeinde zu einer christlichen Gemeinde? Was macht Kirche zu Kirche? Konkretes Beispiel, ich hatte die unheilvolle Aufgabe, in meinen ersten Wolfsburger Jahren den gemischten Chor zu beerdigen. Das war nicht schön. Die Gemeinde hatte einen gemischten Chor und das ging dann irgendwann nicht mehr. Und da sagte mir eine Frau, eine Gemeinde braucht doch einen gemischten Chor, unbedingt. Ich frage euch, braucht eine Gemeinde unbedingt einen gemischten Chor? Ja, Renate, du findest schon, ja? Oh, okay, aber du würdest doch sagen, das ist deine Gemeinde, ne? Das ist deine Gemeinde. Wir haben keinen gemischten Chor, also ist das doch trotzdem Kirche. Es ist schön, wenn es das gibt, aber wenn keine Sänger da sind, dann ist das so. Ne? So. Und das kann man jetzt durchbuchstabieren. Braucht eine Gemeinde unbedingt, um Kirche zu sein, eine Seniorenarbeit? Nein, natürlich nicht. Ja? Die Kirche meines Sohnes Jakob ist der ICF in Hamburg, International Christian Fellowship. Da ist das Durchschnittsalter 22. Die haben überhaupt keine Senioren und dann macht doch Seniorenarbeit keinen Sinn. Bei uns macht es sehr viel Sinn, aber in dieser Gemeindeform nicht. Das kann man durchbuchstabieren. Braucht eine Gemeinde zwingend Kinder- und Jugendarbeit, um Kirche zu sein? Natürlich braucht sie es nicht. Ja? Wir freuen uns, dass das bei uns möglich ist, aber wenn Gemeinden eine andere Struktur haben, wenn keine Mitarbeiter da sind, wenn keine Kinder da sind, dann macht das auch nicht unbedingt Sinn. Kinder- und Jugendarbeit ist nicht Identifikation für Kirche. Es ist schön, wenn es das gibt und so weiter. Ich könnte jetzt alle möglichen Dinge hier aufzählen, auch Gottesdienste. Ne? Das ist ja besonders, eine besonders heilige Kuh natürlich, auch für mich. Ne? Braucht eine Gemeinde einen Gottesdienst? Ja, das schon. Ne? Genau. Also ich finde, dass die Dinge, die wir hier tun, also im Neuen Testament vorkommen, nämlich biblische Lehre, Beten, Abendmahl und so, Beten, das kommt vor. Aber das, was wir hier machen, das ist doch ein Format, das gewachsen ist. Nirgendwo steht in der Bibel, ihr sollt euch einmal sonntags morgens treffen für eine Stunde, am Ende soll der Segen stehen, davor das Vaterunser. Das ist doch auch gewachsen, diese Elemente, ja. Aber es gibt auch Gemeinde Jesu Christi in der Welt, in der Verfolgung, da geht das gar nicht so. Da ist die Form eine ganz andere. Also auch das ist nicht notwendig für Kirche. Ist denn alles beliebig? Kann man alles austauschen? Kann man alles verhandeln? Oder gibt es auch etwas, das beständig ist, das man nicht verändern kann? Das Einzige vom Neuen Testament her, was nicht veränderbar ist von Kirche, ist die Ausrichtung auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Paulus schreibt, es ist kein anderer Name gegeben und er ist das Fundament. Das Fundament heißt Jesus Christus. Und im Hebräerbrief heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus ist der Einzige, der nicht verhandelbar ist. Jesus kann man nicht austauschen, wenn Kirchen versuchen, Jesus auszutauschen. Die Bedeutung Jesu zu relativieren, Jesus und noch andere Dinge, dann hat Kirche kein Existenzrecht mehr. Kirche steht und fällt mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. So, vieles andere ist verhandelbar. Viele Dinge sind für eine bestimmte Zeit begrenzt. Hier in der Gemeinde gab es ja auch das Mittagessen für Schulkinder. Ja, das war ein großes Projekt über 12, 13, 14 Jahre. Das lief super. Aber irgendwann war das vorbei. Und da kam die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten für ein paar Jahre. Auch das war vorbei irgendwann. Ja? Aber die Ausrichtung auf den Gekreuzigten und Auferstandenen, das steht und das fällt. Und diese Wahrheit, die bilden wir mit unserem Kreuz ab. Denn unser Kreuz kann man nicht austauschen. Unser Kreuz kann man nicht abhängen und in ins Stuhllager stellen, wenn uns das nicht passt. Unser Kreuz ist nicht verhandelbar, weil es ist Teil unserer Struktur. Ihr könnt ja mal hergehen und könnt mal gucken, wie kriegen wir das Kreuz weggeräumt? Wie kriegen wir das abgehängt? Jedes andere Kreuz kann man abhängen und wegstellen. Unser Kreuz nicht. Unser Kreuz ist Teil unserer Struktur, ist Teil unserer Identität. Und das, finde ich, wird darin abgebildet, weil der gekreuzigte Teil zentral ist in unserer Identität. Das ist nicht verhandelbar. So, und der dritte kurze Punkt noch. Unser Kreuz lädt zum Perspektivwechsel ein. Es ist so, dass dieses Kreuz nicht von allen Orten gleich zu sehen ist. Ja, wenn ihr hinten sitzt, hier so gerade auf das Kreuz zuguckt, ist es anders, als wenn ihr vorne rechts sitzt oder vorne links. Man hat einen anderen Blick auf das Kreuz. Das Kreuz erscheint ganz anders. Und ich mache euch Mut, nicht immer nur auf demselben Platz sitzen zu bleiben, wo ihr immer sitzt. Ja, das ist ja in der Regel so, man hat seinen Stammplatz. Sondern sagt auch um dieses Kreuzes willen, nö, nächste Woche setze ich mich mal hier vorne in die Ecke. Oder dort in die Mitte, ja, einfach mal, um anders auf das Kreuz zu gucken. Dieses Kreuz lädt ein zum Perspektivwechsel. Und ihr Lieben, so ist doch der Glaube an Gott grundsätzlich. Wir haben in unserem Leben unterschiedliche Phasen, wie wir auf Gott schauen. Es gibt Phasen, wo wir sagen, wow, ja, ich habe eine wunderbare Zeit mit Gott. Es läuft gerade super im Glauben. Und ich habe tolle Gotteserfahrungen und tolle Bibeltexte und so. Und es läuft gerade toll und ich staune und sage, ja, das ist toll. Und es gibt doch Phasen, da habe ich das Gefühl, ich bin ganz hinten. Ich bin ganz weit weg. Und Gott ist kaum noch zu sehen. Nur eine ganz dünne Linie, ganz subtil, kaum erkennbar. Das entspricht doch unserer Glaubensrealität, unserer Lebenswirklichkeit. Und das, finde ich eben auch, wird eben hier abgebildet. Dass wir, auch wenn wir hinten sitzen, auch wenn wir nur diesen dünnen Streifen sehen, dass wir sagen, ja, ich weiß, unser Kreuz ist ja da. Ich sitze zwar gerade ungünstig, aber es ist da. Und so ist das auch mit dem Glauben an Gott. Es gibt Phasen, wo wir sagen, ich weiß nichts von Gott. Ich habe das Gefühl, er ist weg. Aber ich weiß ja, er ist da, weil ich schon gute Erfahrungen mit ihm gemacht habe. So, ihr Lieben, das waren meine ersten drei Punkte, die ich zur Diskussion stelle. Wie ich finde, wie man dieses Kreuz auch wirklich gut verstehen kann und wie es eine wirkliche Tiefe hat in seiner Bedeutung. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen könnten. Also das ist nur mein Vorschlag. Wobei, wer sich mit Herrn Kasparek, dem Kirchendesigner, beschäftigt hat, der weiß schon, dass ich anknüpfe in manchem an seinen Positionen, aber sie auch weiterführe. Und wenn ihr sagt, Thorsten, das war jetzt gar nicht so uninteressant und so schlecht, dann würde ich noch mal eine weitere Predigt nachschieben irgendwann, wo ich noch drei Punkte in diesem Kreuz erkenne für unseren Glauben, für unsere Gemeinde. Ich bin auf eure Reaktionen gespannt. Amen.